Lob und Dank sei unserem Gott für die wunderbaren Führungen, für alles, was er tut. Ich möchte auch unseren geliebten Bruder aus Brüssel herzlich willkommen heißen. Gott segne dich. Gott segne euch alle. Unsere Geschwister, die aus den afrikanischen Ländern kommen, Gott segne euch. Gott segne uns alle. Wir kommen ja zusammen, um gesegnet zu werden. Als der Bruder mir gestern schon in Französisch sein Zeugnis erzählte, versuchte ich, das alles zu begreifen. Und ich weiß, tief in meinem Herzen ist nur ein Wunsch, nur ein Gedanke, das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Die geistliche Speise, das geoffenbarte Wort, auszuteilen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Es gibt sogar für das, was er sagte, eine Bibelstelle. Matthäus 22, geht an die Hecken, an die Straßen, ladet ein, bringt herein, Böse und Gute, sagt ihnen, es ist alles bereit, kommt herein. Und der Saal füllte sich mit Gästen. Das ist die Zeit der Einladung. Was kann ich dafür? Vielleicht sollte ich das hier jetzt mal sagen. Ich habe ja vor, es im Rundbrief noch zu schreiben. Was kann ich dafür, als ich einmal in Edmonton, Alberta, Kanada war? Auf der 137. Avenue, da kommt ein Bruder namens Don Bablitz am Abend und sagt, Bruder Frank, wir bekommen Briefe aus aller Welt, wo immer du reist. Gibst du diese Anschrift an und wir senden die englischen Broschüren aus? Und er war offensichtlich überwältigt. Und dann stellt er plötzlich die Frage. Und bitte versteht das recht. Ich sage das nicht um meinetwillen. Aber seine Frage lautete, dein Dienst ist weltweit. Und wenn er für die Gemeinde bestimmt ist, dann müsste er doch irgendwo in der Bibel zu finden sein. Und das war eine Frage, die mir nie im Leben gestellt wurde. Ich habe abgewunken und gesagt, hör mal, mein Bruder, ich tue nur das, wozu der Herr mich berufen hat. Mein Dienst ist nicht in der Bibel, aber mein Dienst ist das, was in der Bibel steht und uns geoffenbart wurde, in alle Welt zu tragen. Am nächsten Morgen, als die Sonne in den Raum, in dem ich mich befand, hereinschien, hörte ich die Stimme des Herrn, wie er meine Stimme jetzt hört. Ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 dazu bestellt, die Speise auszuteilen. Was kann ich dafür? Habe ich Gott darum gebeten? Habe ich je den Herrn um ein Erlebnis ersucht? Bis heute noch nicht. Nicht ein einziges Mal. Und darauf kann auch kein Mensch Einfluss nehmen. Aber das Gewaltige, oder das uns, mich, dich, uns alle Überwältigende, besteht doch darin, dass der Herr sich in unseren Tagen als lebendig bezeugt. Dass wir nicht nur lesen, dass er geredet hat. Nicht nur lesen, dass er gewirkt hat. Nicht nur lesen, dass er gerettet hat, geheilt, sich geoffenbart, sondern dass wir als Menschen heute dieselben Erlebnisse machen können. Das bezeugt uns, dass der Auferstandene mit uns ist, sich um uns kümmert, ja, dass er noch heute zu uns redet. Doch es gibt besondere Tage, auch in meinem Leben, besondere Tage, die ich nicht vergessen kann. Und ich glaube, wir alle können Rückblick tun und bezeugen, dass es besondere Tage in unserem Leben gegeben hat. Und es wird noch besondere Tage geben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist unser Tag, unsere Zeit. Und wir müssen die Zeit auskaufen, denn es ist eine böse Zeit. Ich habe vorhin die Erwähnung gemacht mit Istanbul, mit dem Überfall auf die jüdische Synagoge. Das kann sich doch kein Mensch vorstellen. Denkt nur, wir sind hier versammelt, neigen unsere Häupter zum Gebet und dann würden die Leute hereinbrechen und Handgranaten werfen, um sich schießen, Benzin gießen, anzünden und alles ginge in Flammen auf. Das muss sich ein Mensch mal vorstellen. In früheren Zeiten hat man wenigstens vor religiösen Dingen Achtung gehabt. Man hat gewusst, dass die Dinge nicht anzutasten sind. Heute ist das alles nicht mehr da. Wir leben am Ende der Endzeit. Und wir hoffen nur, dass sie bald zu Ende geht und dass wir dann bei dem Herrn sein werden. Eigenartigerweise ist es ja so, wenn etwas mit den Juden geschieht, dann trifft es uns mehr, als wenn es mit den Heiden geschieht. Ihr wisst das. Das empfindet jedes Gotteskind so, jedes Gotteskind. Und wenn dem so ist, dann danken wir Gott dafür. Denn schließlich sind die Juden das auserwählte Volk. Gott hat die natürlichen Zweige ausgebrochen, um uns aus den Nationen, die wir wilde Zweige waren, in den Originalstamm einzusetzen. Und deshalb sollten wir Gott umso dankbarer sein, dass wir Anteil an den Segnungen bekommen haben. Andere Dinge, die politisch vor sich gehen, wollen wir gar nicht erwähnen, aber wir halten die Augen offen und sehen, wie die Schrift sich in jeder Weise erfüllt. Ihr habt die letzte Broschüre gelesen über den Antichristen. Ich hörte gestern, und soweit ich mich erinnere, habe ich selber auch gelesen, wie Gorbatschow ersucht, um mit der Europäischen Gemeinschaft gemeinsame Sache machen zu können. Vertut euch nicht, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Alles ordnet sich, alles findet seinen Platz. Ost und West, es sind ja zwei Füße, auf denen die ganze Sache steht. Und als Chruschtschow damals in New York in der UNO sprach, hat Bruder Brenham schon gesagt, hier trifft sich Ost und West. Der eine repräsentiert den Osten, das war Chruschtschow damals, der andere den Westen, das war damals Eisenhower. Und er sagt, Ost und West sind sich begegnet. Wir sind am Ende der Zeit. Und ich hoffe nur, dass wir die Gelegenheit und auch die Zeit finden, um die Entwicklung, so wie sie vor sich geht, prophetisch zu beleuchten. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesem prophetischen Zeitalter. Wir haben den großen Vorteil, dass wir aus dem, was Gott Bruder Brenham offenbarte, doch schöpfen können. Ich gebe das ganz offen zu. Ich hätte doch viele Zusammenhänge nicht gewusst. Aber aus den Predigten kann man sie entnehmen und dann zusammenfügen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Bestellungen kommen immer wieder, gerade wegen dieser Broschüre. Und ich hoffe auch, dass niemand den Eindruck hat, er müsse damit sparsam umgehen, weil es ja Geld kostet. Bitte tut euch selbst den Gefallen und lasst euch als Wächter da hinstellen, wo ihr seid. Es könnte nämlich sein, dass Gott dich und mich, uns alle, dazu gebrauchen möchte, anderen gerade diese Broschüre in die Hand zu geben. Nochmal nicht zu scheuen, ein paar Pfennig auszugeben, um die Briefmarke zu kaufen und sie Menschen zuzusenden. Wenn jeder nur 10 versendet, gezielt, ich meine nicht auf der Straße verteilen, aber die Brüder, die in verschiedenen Gemeinden zurückgeblieben sind und die Schwestern, die uns am Herzen liegen, denen könnten wir einen Dienst erweisen. Und dann wird der Geist Gottes zu ihnen sprechen. Wir können nicht einfach sitzen bleiben und die Dinge für uns behalten. Dafür sind sie zu kostbar, zu wertvoll, zu wichtig. Sie müssen weitergegeben werden. Im Grunde genommen dürfen wir gar nichts für uns behalten. Was Gott uns anvertraut hat, das ist auch für andere, nicht nur für uns. Im Gegenteil, wir haben mit dem Augenblick die Verantwortung übernommen, auch an andere zu denken. Wie sollen sie erfahren, es sei denn, wir tun's ihnen kund. Lasst uns fortsetzen mit dem, was wir schon gestern begonnen haben. Ich lese dazu aus Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Es geht uns nach wie vor um den Tag, überhaupt um diesen Gedanken, dass wir über die verschiedenen Tage, auch über den Tag des Herrn sprechen. Hier in Offenbarung 1 im 10. Vers steht: Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall, die rief mir zu: Was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Dann werden die Gemeinden aufgezählt. Hier geht es mir um den Gedanken, dass Johannes in Verzückung geriet und wurde an den Tag des Herrn oder in den Tag des Herrn versetzt. In das, was am Tage des Herrn geschehen würde. Wenn jemand auch hier als Vermerk in eine Übersetzung Sonntag schreibt, dann kann man nur den Kopf schütteln. Aber diese Menschen haben es ja nicht wissen können. Die Zeit war nicht da. Johannes war nicht an einen Sonntag versetzt, sondern an den Tag des Herrn. Ihm wurden die Dinge gezeigt, um die es jetzt, um die es heute geht. Das, was durch den Geist offenbart wurde. Man muss immer, und das haben wir hier stets betont, Bibelstellen hinzuziehen, um zu wissen, was der Tag des Herrn ist. Es gibt keine einzige Stelle, die sagen würde, dass der Tag des Herrn der Sabbat oder der Sonntag ist. Nein, ich lese euch zumindest in 2, 3 Stellen aus dem Alten Testament vor. Jesaja Kapitel 13, hier ist es Vers 6 und dann auch Vers 9. Jesaja 13, Vers 6. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Und dann Vers 9. Wisset wohl, der Tag des Herrn kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr liebenden Sünder von ihr zu vertilgen. Und dann wird weiter beschrieben, was alles zu dem Tag des Herrn gehört. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 30, hier steht in Vers 2, Menschensohn, verkünde folgende Weissagungen. So hat Gott der Herr gesprochen. Wehklagt, o, welch ein Tag, denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn, ein dunkel bewölkter Tag. Und höret jetzt, die Endzeit für die Heidenvölker wird er sein. Das ist der Tag des Herrn, nicht irgendein 24-Stunden-Tag. Und hier sagt der Prophet, o, welch ein Tag. Merkt ihr, worum es geht? Ein besonderer Tag. O, welch ein Tag. Denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn. Ein dunkel bewölkter Tag. Und dann kommt der Ausspruch, die Endzeit für die Heidenvölker wird er sein. Gott bringt sein Werk mit den Nationen oder mit der Gemeinde aus den Nationen zum Abschluss und dann rechnet er mit den Nationen ab. Jetzt möchte ich euch ein Paradox zeigen in der Heiligen Schrift. Ich lese dazu zwei Stellen. Und wer es dann fassen kann, der fasse es. Joel, Kapitel 3. Joel, Kapitel 3, Vers 4. Joel, Kapitel 3, Vers 4. Hier steht, ich weiß nicht, ob in der französischen Übersetzung 3 oder 4 Kapitel sind im Joel, aber du wirst es sicher finden, Bruder Kopfer. Hier steht, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Jetzt lese ich euch, was Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes gesagt hat. Er hat das Wort furchtbar oder schrecklich durch herrlich ersetzt. Dazu lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Hier ist es der 20. Vers. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Vers 20. Ihr wisst ja, dass Petrus hier insgesamt aus dem Propheten Joel einige Verse gelesen und zitiert hat. Und dann in Vers 20 zitiert er den Vers aus dem Joel, den ich gerade gelesen habe. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Die Kritiker könnten jetzt kommen und fragen, Moment mal, da steht es so und hier steht es so. Was ist denn nun richtig? Beides ist richtig. Für das Volk Gottes, für die Gemeinde, für die Braut wird das ein herrlicher Tag sein. Ein glorreicher Tag. Aber für die anderen wird es ein schrecklicher Tag sein. Petrus, geleitet durch den Heiligen Geist, hatte ja die Gemeinde vor Augen. Er wusste, es kommt ein Tag, ein herrlicher Tag für die Gläubigen, für das Volk Gottes. Und sie hatte er vor Augen, als er davon sprach, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Was steht im Propheten Malachi geschrieben? Das Wort, das wir oft und immer wieder betrachtet haben, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Und dann wendet sich das Geschick des Volkes Gottes. Alle, die dann hören, für die ist es ein herrlicher Tag, ein glorreicher Tag, der Tag, den der Herr gemacht hat, ehe sein Zorn, ehe seine Gerichte über diese Erde hereinbrechen, wendet er sein Angesicht seinem Volke in Gnaden zu, redet mit uns, wie ein Vater mit seinen Kindern spricht, offenbart uns die tiefsten Geheimnisse des Wortes, die verborgen geblieben waren. Also, beides ist richtig. Ich könnte euch zum Propheten Jesaja nehmen, wo die Frage gestellt wird, Wächter, wie spät ist in der Nacht, Jesaja 21? Und die Antwort, Jesaja 21, Vers 12, vielleicht schon letzter Teil von Vers 11, von seher her ruft man mir zu. Jesaja 21 und zweiter Teil von Vers 11. Von seher her ruft man mir zu, Wächter, wie spät ist in der Nacht. Wächter, wie spät ist in der Nacht. Der Wächter antwortet, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht oder auch Nacht. Es gibt da verschiedene Übersetzungen. Die geläufigste ist, der Morgen kommt und auch die Nacht. Für die einen kommt der glorreiche Morgen, von dem wir im Chorus singen, glorreicher Morgen, wenn Jesus kommt. Für die anderen kommt die finstere Nacht. Die Dunkelheit bricht über sie herein. Also kann beides sein. Der Tag des Herrn ist für uns ein herrlicher Tag, weil wir das zu hören bekommen, was notwendig ist, um allem zu entfliehen, was über den Erdkreis kommen wird, um dann vor dem Herrn zu stehen. Das ist unser Tag, der Tag des Heils. Im Neuen Testament spricht die Bibel von dem Tage Jesu Christi. Von dem Tage Jesu Christi. Ein herrlicher Tag. Lasst mich euch noch ein wenig mehr lesen. Hebräer Kapitel 4. Wir haben gestern ja das Wort von Josua gelesen. Und hier in Hebräer 4, 7 und 8 steht ein ganz besonderes Wort, das sich auf jene Zeit und auf unsere Zeit bezieht. Hebräer Kapitel 4 von Vers 7. So setzt er aufs Neue, oder Gott aufs Neue, einen Tag fest, ein Heute, in dem er nach langer Zeit durch David, wie schon vorhin gesagt worden ist, verkündigt hat, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie wirklich in die Ruhe eingeführt hätte, so würde Gott nicht von einem anderen, späteren Tage reden, Somit bleibt dem Volke Gottes eine Sabbatruhe noch vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist damit auch seinerseits zur Ruhe von seinen Werken gelangt. Gerade so wie Gott von den Seinen. Hier führt der Apostel aus, dass ein neuer Tag festgesetzt wurde. Und dieser neue Tag ist ja der Tag des Heils. Er begann mit dem ersten Kommen Christi und wird mit seiner Wiederkunft enden. Wir lesen hier, so setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein Heute. Und dann in Vers 8, wenn Josua sie zur Ruhe hätte einführen können, im Alten Testament waren es Schattenbilder, im Neuen Testament haben wir es mit der Wirklichkeit zu tun. Deshalb steht hier, Gott hat von einem späteren Tage geredet und wir werden in diesem Tage in die Ruhe Gottes eingeführt. Von diesem Tag steht im Alten und Neuen Testament geschrieben. In 2. Korinther Kapitel 6 lesen wir das Zitat aus dem Alten Testament. Und ich lese mit Absicht zuerst aus dem Neuen Testament. 2. Korinther Kapitel 6 von Vers 2. Es steht ja geschrieben, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Wir sprechen ja von besonderen Tagen, von besonderen Ereignissen, von dem, was heilsgeschichtlich für uns eine Bedeutung hat. Hier führt der Apostel aus und spricht von dem Tag des Heils, von der angenehmen Zeit, von dem Heute, das Gott uns während der Gnadenzeit schenkt. Er bezieht sich da auf Jesaja 49. Wir kennen das Wort alle. Jesaja 49 und lässt uns wissen, dass wir in dieser Zeit leben. Jesaja 49. Hier steht von Vers 8. Jesaja 49 von Vers 8. Weiter hat der Herr so gesprochen. In der Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen und habe dich behütet und dich zum Bund des Volkes gemacht, um das Land wieder aufzurichten und um die verwüsteten Erblande wieder als Erbe auszuteilen, um den Gefangenen zuzurufen, tretet heraus, und zu den in Finsternis Sitzenden kommt ans Licht. Gleich an den Wegen sollen sie weiden und auf kahlen Höhen Weideplätze für sich finden. Sie sollen nicht hungern und nicht dürsten. Und weder der Glutwind noch der Sonnenbrand soll sie treffen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an Wasserquellen ruhen lassen. Prophetie hat manchmal zwei, drei Bedeutungen für die Gemeinde, dann für Israel, hat sich zu Anfang des Neuen Testaments erfüllt und kann sich jetzt wieder erfüllen. Uns geht es darum, dies ist der Tag des Heils. Dies ist unsere Zeit, unser Heute. Und Gott hat uns das Wort für unsere Zeit wissen lassen. Und ich möchte, was gestern Abend hier gesagt wurde, noch einmal wiederholen. Gott wird uns nicht nach dem richten, was vor 200, 300 oder 400 Jahren gepredigt wurde. Der Herr hat sich als Richter kundgetan, wie wir es aus dieser Predigt, und wer nicht hier war, kann es ja selber nachlesen, in der Predigt der Aufgang der Sonne vom 18. April 65, wie Bruder Brenhim die Erscheinung des Herrn in der Wolke so darstellt und uns beschreibt, dass er sich da als Richter gezeigt hat. Weshalb als Richter? Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Nicht die Verdammnis, nicht die Verurteilung, die Rechtsprechung, Klarheit musste in alle Fragen kommen. Und diese Klarheit kann nicht von uns in eine Diskussion verhandelt werden. Klarheit kann nur von dem kommen, der sein Wort geoffenbart hat. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Wir, die wir das Wort Gottes in diesen Tagen zu hören bekommen und das Vorrecht haben, die letzte Botschaft zu hören, werden nach dem gerichtet werden, was nach Öffnung der Siegel verkündigt worden ist. Und es wird keinen geben, keinen einzigen, der dagegen ausschlagen kann und dann vor Gott bestehen. Keinen einzigen. Der Herr macht sich nicht lächerlich. Er ist heilig. Und wenn er spricht, ist das, was er sagte, für alle, die vor ihm bestehen wollen, verbindlich. Wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet, dann kommt ja endlich irgendwann der Moment, wo niemand mehr was vorträgt, wo der Richter das letzte Wort spricht. Und dann ist die Sache geschlossen. Der Richter, der zugleich Erlöser ist, hat in der letzten Botschaft das letzte Wort gesprochen. Und dabei bleibt es. Es bedarf keine Kaffeekränzchen, um darüber zu diskutieren. Es bedarf keinen, der Gott Nachhilfeunterricht erteilen möchte, weil er wohl Bibelstellen vergessen habe, die noch hinzugehörten. Nein, es bedarf nur noch Menschen, die begriffen haben, dass nicht ein Mensch, sondern dass Gott durch Menschenmund zu uns endgültig und verbindlich gesprochen hat. Und wer das nicht wahrhaben will, ist noch nicht da, wo er sein sollte. Es gibt davon leider zu viele. Wir sind auch noch nicht ganz da, das wollen wir uns eingestehen. Auch wir gehören noch zu denen, die hier und da Mühe haben. Aber wir sagen Ja zu jedem Wort Gottes, auch wenn wir es nicht verstehen. Stimmt's? Wir sagen Ja zu jedem Worte Gottes, auch wenn wir es im Moment nicht verstehen. Ich lese aus dieser Predigt auf der zweiten Seite noch ein bisschen weiter, um euch dann doch etwas zu zeigen, worauf es ankommt. Der Absatz, ich beginne mit dem Absatz, wenn ihr das Bild so drehen werdet und dann seht, und wahrscheinlich könnt ihr es aus der Zuhörerschaft heraus sehen, er zeigt es also, es ist Christus. Seht seine Augen hier, sehen gerade so vollkommen, wie es nur sein kann. Er trägt das weiße Haar der höchsten Gottheit und Richters aller Himmel und der Erde. Seht ihr seine Augen, Nase und seinen Mund. Doch dreht nun das Bild aus dieser Stellung herum, so wie es sein soll. Könnt ihr es sehen? Er ist der höchste Richter. Es gibt keinen anderen außer ihm. Und das ist wiederum eine vollkommene Übereinstimmung, eine Bestätigung, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Es ist Wahrheit. Es macht ihn nicht zu einer dritten, sondern zu der einzigen Person mit dem Weiß eingehüllt. Seht ihr das Dunkle, sein Angesicht, seinen Bart, seine Augen? Beachtet, er schaut, vom Himmel kommt dieses Licht. Es scheint von der rechten Seite zu der Seite hin, wo er hinsieht. Am Kreuz, dort schaute er auch zu der rechten Seite und begnadigte den Sünder. In dem Licht seiner Auferstehung wollen wir in seinem Namen weitergehen. Hier möchte ich hervorheben, Bruder Brennum sagt, da, wo der Herr seinen Blick hintat, da strahlte das Licht hin. Wenn Gott dir und mir seinen Blick, sein Angesicht zuwendet, dann kann es nicht länger dunkel bleiben. Dann kommt Licht, dann kommt Klarheit, dann kommt Offenbarung und dann beugen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes. Dann ist auch Vergebung. In diesem Zusammenhang sagt er, der Herr schaute zu seiner Rechten, um dem Schächer am Kreuz zu vergeben, dem er dann ja sagte, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Herr hat uns in Gnaden angesehen. Und weil er uns in Gnaden angesehen hat, ist sein Licht, das Licht des geoffenbarten Wortes, auf uns gefallen. Jetzt haben wir in diesem Lichte zu wandeln. Und hört, was er dann sagt. Mir gefällt die Formulierung hier sehr gut, auf die wir gleich noch kommen. Ich lese, ich wünschte, ich hätte heute Morgen viel Zeit, um bei diesen außergewöhnlichen Erscheinungen zu verweilen. Es steht ohne jeglichen Schatten eines Zweifels fest und wurde in den letzten 30 bis 35 Jahren gerade hier in dieser Gemeinde unter Beweis gestellt. Seitdem dort unten am Fluss dasselbe Licht herabkam hier in Jeffersonville im Jahre 1933 und sprach diese Worte. Jetzt höret, was Bruder Brennum hier sagt. Wie Johannes, der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt war, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen. Hier ist von ihm gar nicht mehr die Rede, nur noch von der Botschaft. Habt ihr es gemerkt? Ich lese noch einmal. Wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt war, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen. Amen. So ist es. Und so geschieht es. Gott hat den Botschafter genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben. Und diese Botschaft geht dem zweiten Kommen Christi voraus. Ja, und welche Bewandtnis hat das Ganze? Nur eine Propaganda? Nur irgendeine neue Religion? Irgendeine neue Lehre? Nein. Und nochmals nein. Die Botschaft, die von Gott gekommen ist, soll uns zu Gott zurückbringen. Soll uns in völlige Übereinstimmung mit den Worten bringen, damit Bräutigam und Braut wirklich im Geiste vereinigt werden, hier schon vereinigt werden im Geiste, damit der Bräutigam durch die Braut das Letzte tun kann und das Werk zum Abschluss gelangt. Das wird dann der große und herrliche Tag sein, diese Zeit, in der sich der Herr unter seinem Volke noch einmal offenbaren wird. Direkt dahinter, sagt Bruder Brenhim, wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Das war 65 gesagt. Was sollen wir jetzt im Jahre 86 sagen? Wir können höchstens sagen, wir sind am Ende der Endzeit. Aber die Botschaft hat jetzt, wie bei dem ersten Kommen Christi, einen hohen Zweck zu erfüllen. Johannes hat damals von der Braut und dem Bräutigam gesprochen, hat dem Herrn ein Volk zubereitet. Was soll jetzt geschehen? Jetzt soll die Braut zubereitet werden, um dem Bräutigam, wenn er wiederkommt, begegnen zu können. Dazu ist die Botschaft gesandt worden. Und Bruder Brenhim sagt hier, dasselbe Licht, das im Jahre 33 herabkam, ist dann herabgekommen und hat die Bestätigung gegeben. Ich weiß nicht, ob du so schnell aufschlagen wirst können, Bruder Kopfer. Hier ist es auf Seite 6. Auf Seite 6 spricht Bruder Brenhim ein wenig über die Kraft Gottes, die durch die Auferstehung Jesu Christi offenbar geworden ist. Und er bezieht alle, die Christus angehören, mit hinein. Und das freut mich. Wir haben an allem, was mit und durch Christus geschah, Anteil. An seinem Tode, an seiner Auferstehung, an allem. Wir sind mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Hier sagt Bruder Brenhim auf Seite 6 unten in dieser Predigt, dann sprach er, als er an jenem Morgen hervorkam, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht er allein wurde der Auferstehung teilhaftig, sondern die ganze Saat, die in der großen Vorsehung Gottes ruhte, wurde der Auferstehung und des Lebens teilhaftig, weil er sagte, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. So war es. Nicht nur er als das Original Weizenkorn, sondern die gesamte Weizenernte. Nicht nur er als Erlöser, sondern wir als Erlöste haben Anteil. Wir sind aus demselben Material. Woraus besteht eine Weizenernte? Doch aus dem gleichen Samen, der in den Ackerboden hineingesät wurde. Wenn die Ernte kommt, ist die Zusammensetzung dessen, was in den Ähren ist und eingebracht wird, hundertprozentig aus den gleichen Bestandteilen wie der Weizen, der gesät wurde. Stimmt's? Was soll nun in der Auferstehung sein? Genau wie der Erlöser, so werden alle Erlösten sein, wie er ist. Das mag uns zu hoch erscheinen, aber das ist die hohe
und himmlische Berufung, die an uns ergangen ist. Und deshalb schreibt Johannes, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dasselbe Wort, der gleiche Geist, dasselbe Leben, so wie er als Sohn Gottes hier im Fleisch offenbar geworden ist, so werden wir als Söhne und Töchter Gottes aus dem Fleischesleibe herausgenommen werden und im Auferstehungsleib ihm gleich sein an dem Tage. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Wie schon bemerkt, das fällt uns schwer, es so zu fassen, und dennoch ist es wahr. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Er war der Erstling, wir sind die Erstlinge. Auf Seite 8 in dieser Predigt, Seite 8 steht, mitten in einem Absatz, Bruder Kupfer, doch niemals gab es eine Nachricht wie diese Botschaft, dass er, der diese Verheißung gemacht hatte, diese Verheißung auch bestätigte, dass er auf ewig lebt und dass er die Schlüssel von beidem, vom Tod und der Hölle, in seiner Hand hat. Beides geschah. Zuerst die Verheißung, Tod, ich werde dir eine Pestilenz sein. Wir können es im Alten Testament ja alles nachlesen. Zuerst war es eine Verheißung. Und dann wurde die Verheißung Realität. Zuerst stand geschrieben, ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, und dann erfüllte es sich. Er ist auferstanden, ohne die Verwesung zu sehen. Immer kommt die Verheißung zuerst, und dann kommt ihre Erfüllung. Im nächsten Absatz, fast in der Mitte, steht, O Gott, wie wird doch in diesen letzten Tagen wieder ein Licht über der Welt sein. Und ich werde es meinen Jüngern beweisen. Gehe und sage ihnen, dass ich nicht tot bin und dass ich keine Tradition bin, sondern ein lebendiger Christus. Ich werde ihnen begegnen. Tage diese Botschaft, trage diese Botschaft zu meinen Jüngern, dass ich von den Toten auferstanden bin. Wer von allen Religionen und allen christlichen Kirchen hat in dieser Generation irgend den Beweis des lebendigen Gottes? Wo hat der Herr sich in übernatürlicher Weise geoffenbart? Es sollte uns demütigen und dankbar machen zugleich, dass wir aus Milliarden von Menschen auserwählt wurden, um in diesen Tagen zu erfahren, dass der Herr lebt, dass er sich offenbart, dass er redet und dass er die gegebenen Verheißungen in unserer Zeit erfüllt. Über Christus können viele sprechen. Sein Wort deuten fällt manchen auch nicht schwer. Aber wo gibt es einen Menschen, der sagen kann, am 11. Juni 1933 um etwa 14 Uhr, da geschah es. Welch ein Tag. Wo gibt es einen Menschen, der auf den 10. Januar 1950 hinweisen kann und sagen, dort in Houston, Texas, als ungläubige Gläubige ihn lächerlich gemacht haben und die Presse über ihn schrieb und man dem Bruder Bosworth die Faust vors Gesicht hielt und Bruder Brenham tritt zum Podium und sagt, derselbe Gott, der mich gesandt hat, wird mich verteidigen und Zeugnis ablegen. Und die Kameraleute haben geknipst und geknipst. Und alle Aufnahmen sind nichts geworden, bis auf diese eine. Die Aufnahmen mit der Faust vor dem Gesicht wurden nichts. Alle Aufnahmen wurden nichts. Nur diese eine. Am 10. Januar 1950 in Houston, Texas, in dem großen Kolosseum, wo über 16.000 Menschen versammelt waren. Ich war selbst in Washington und habe dieses Bild, wie Bruder Brenham es sagt, dort wiedergefunden, in Washington, D.C. Eine übernatürliche Aufnahme. Das Licht war nicht da. Nach Mitternacht haben sie diesen Mann geweckt in Aufregung und haben gefragt, wissen Sie, dass über Ihnen etwas Übernatürliches war oder ist? Und er sagt, ich weiß es. Und von heute an wisst ihr es auch. Ich will nicht in Einzelheiten eingehen. Aber Menschen, die das gesehen haben, auch diese Leute, zum Beispiel Dr. James McDonald, der diese Aufnahme zu verantworten hat, der hat nicht lange darauf Selbstmord begangen. Er wurde damit konfrontiert und er sagt, es kann nicht sein, dass es etwas Übernatürliches gibt. Und dann geriet er in Verzweiflung. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es gab gewisse Tage in unserer Generation, die Geschichte gemacht haben. Tage, die zur Heilsgeschichte gehören. Und wenn der Herr, der einem Mose in einer übernatürlichen Weise erschien, und einem Saulus, kann der nicht heute erscheinen und sich offenbaren? Und das macht ihn zu demselben, gestern, heute und in Ewigkeit. Kann er nicht heute reden? Kann er nicht heute wirken? Er ist doch derselbe. Nur müssen wir ihm Glauben entgegenbringen. Man könnte sagen, welch ein Tag, der 11. Juni 33. Welch ein Tag, der 10. Januar 1950. Welch ein Tag, der 28. Februar 63. Besondere Tage im Leben eines Gottesmannes. Zu welchem Zweck? Damit wir Bilder an die Wände hängen? Damit wir einen Mann verehren? Doch ganz bestimmt nicht. Sondern, dass wir begreifen, Gott der Herr macht den Abschluss der Heilsgeschichte und hat die Verheißungen für diese Zeit auf den Leuchter gestellt und seinem Volk offenbart. Und darum geht es. Ich bin Gott dankbar, manchmal sogar für die heftigen Angriffe. Ich lächle jetzt, denn ich weiß, wenn ich Gottes wahrhaftiges Wort nicht tragen würde, dann würde der Feind einen Posaunenchor vor mir her leiten, den er dann auch selber noch dirigieren würde, um mich richtig schön für den großen Empfang vorzubereiten. Ich brauche keinen Posaunenchor, möchte aber, dass die Posaune Gottes einen deutlichen Klang gibt. Paulus schreibt, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer weiß dann, was los ist? Keinen undeutlichen Ton mehr, keine Unklarheiten. Gott hat sich selbst geoffenbart. Wir wissen, wer er ist. Und wir sind auch dankbar, dass er sich kundgetan hat. Ich denke dann manchmal an unseren Herrn, der bespien wurde, mit dem man wirklich alles gemacht hat, was man keinem anderen Menschen auf Erden je geboten hat und weshalb. Wem hatte er etwas getan? Was hatte er sich zu Schulden kommen lassen? Gar nichts. Aber er ging seinen Weg. Ich glaube, eine unserer teuren Schwestern sagte mir gestern, als ich etwas erwähnte, dass ich ja auch in die Fußstapfen Jesu zu treten habe. Nicht, Schwester, so war es gestern. Und so ist es auch. Man muss beides tragen können. Schmach, sowohl als auch vielleicht mal ein Lob. Das brauche ich nicht. Das könnte mir nur schaden. Aber alles andere kann mir nicht schaden. Nur, wenn man, wie es mir jetzt passiert ist, oben in dem ursprünglichen Ostpreußen, hinter Allenstein, mitten in den masurischen Seen, gesagt bekommt, Bruder Frank, Besuch war bei euch in Krefeld und dieser Besuch kam zurück und was da alles gesagt wurde, ist einfach nicht zu glauben. Bis ein Bruder sagte, als er hörte, dass Bruder Frank kommt, da sagte er wörtlich, ich freue mich, dass Bruder Frank kommt, denn dann kann ich ihm endlich ins Gesicht spucken. Aber diese Leute, die hier in dieser Stadt zu Besuch waren, haben diesen Saal gar nicht betreten, haben mit mir kein Wort gesprochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann auf die Entrückung warten und alles andere. Mein Gott, wenn der Herr nicht Gnade schenkt zur Umkehr in aller Kürze, dann kann es passieren, dass es Menschen gibt, für die es kein Zurück mehr geben wird. Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Mir selbst macht das zwar auch ein wenig aus, ich bin noch Mensch, aber der Schmerz in meiner Seele ist um diese Menschen, die einfach nicht anders können. Und sie sind nicht Herr der Lage, noch geschweige, können sie etwas dafür. Vielleicht schon. Ich wollte darauf gar nicht kommen. Es gehört dazu. Paulus schreibt, unter Ehre und Schande, als die Verführer und doch wahrhaftig. Das müssen wir über uns ergehen lassen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich dankbar bin für euch alle, die ihr zu solch einem Verbrecher kommt, um das Wort Gottes aus seinem Munde zu hören. Es gibt nichts auf Erden, was mir nicht angelastet wird. Und alles nur zu einem Zweck, um die göttliche Autorität des Wortes und des Dienstes zu untergraben, damit alle anderen machen können, was sie wollen. So wahr Gott lebt und solange ich lebe, werde ich mich an dieses Wort halten. Und durch dick und dünn gehen, auch wenn mir manchmal um Trost sehr bange ist. Aber ich weiß, dass es Brüder und Schwestern gibt, die bereit sind, die Schmach mitzutragen, um des heiligen Wortes willen, das wir gehört und aufgenommen haben. Ihr wärt heute gar nicht hier, wenn ihr nicht die Schmach mittragen würdet. Gott segne euch dafür. Der Herr sagte, wenn wir hier mitleiden, dann werden wir dort mitherrschen. Aber unser Gebet geht dahin, dass noch andere herausgerufen und aus diesem, ich nenne es mal magischen Zirkel, herausgerissen werden. Leute sind wirklich wie bezaubert. Sie können sich nicht helfen. Und Paulus schreibt ja an die Galater, ihr habt einen so schönen Anfang gemacht. Wer hat euch bezaubert? Was ist mit euch geworden? Dasselbe dürfen doch auch wir sagen. Und selbst wenn ich ein Verbrecher würde, eine Tat begangen hätte, die vor Gott nicht bestehen kann, ist das zu rechtfertigen, was jetzt in aller Welt gemacht wird, um dem Werke Gottes einen Schaden zuzufügen? Ist das nicht ähnlich wie ein Selbstmordkommando? Und wenn man selber drauf geht, wichtig ist, dass es bumst, dass Schaden entsteht, auch wenn man selber dabei drauf geht. Das ist nicht der Geist Gottes. Wir sind keine Menschen böse. Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Aber ich darf schon sagen, Gott hat seine Liebe in mein Herz hineingelegt. Ich bin einfach und kann keinem böse sein. Aber eine tiefe Betrübnis kommt doch in mein Herz, wenn ich an Menschen denke, die den Becher des Heils zu sich genommen, die das Wort der Wahrheit gehört haben und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und sich dann abwenden und ihre Wege gehen. Und nicht nur das, sondern alles dran sitzen, um zu zerstören. So wahr der Herr es gesagt hat, wird es geschehen. Die Botschaft, die er gab, wird seinem zweiten Kommen vorausgehen. Und alle, die zur Braut gehören, werden auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, hören. Und der Geist Gottes spricht wahrlich nicht durch all die verführten, vom Hass erfüllten Menschen. Der Geist Gottes spricht durch das Wort Gottes, wie es je und je war. Aber dadurch, dass wir für die Wahrheit einstehen, müssen wir um der Wahrheit willen Verfolgung erleiden und auch die Dinge über uns ergehen lassen. Und wir tun es, ich darf es wohl sagen, um des Herrn willen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Wir tun es. Und wir beten für unsere Feinde. Könnt ihr das? Könnt ihr das? Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde den Tag nicht vergessen. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, aber wir sind ja heute unter uns. Ich werde den Tag nicht vergessen, als ich diese schmutzige metrische Akte mit 41 Seiten so bekam, was da alles drin steht. Mein Gott im Himmel. Aber ich fiel auf meine Knie und bat, Herr, vergib, vergib. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe das hier gesagt. Und während ich auf den Knien war, beginnt es in mir zu sprechen, dass es eine Sünde gibt, die behalten wird, die nicht vergeben wird, wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Ich erschrak. Ich wollte weiter beten und sagen, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dann folgte der Gedanke, es gibt Menschen, die wissen, was sie tun, weil sie es mit Absicht tun. Absichtlich tun. Es steht geschrieben, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wo steht geschrieben, vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun. Das ist ein himmelweiter Unterschied. So wir vorsätzlich sündigen, vorsätzlich den Schaden zufügen wollen, möge Gott auch darüber Richter sein. Aber er wird Recht sprechen. Er wird die Dinge nicht so durchlassen. Nein, es geht nämlich nicht um einen Menschen. Es geht um die Sache Gottes, gegen die Satan wütet. Und wenn er den oder diejenigen, die dazu gehören und Verantwortung tragen, erledigt hat, dann hat er freie Bahn. Ich frage euch heute, warum sind alle Propheten verfolgt, gesteinigt und getötet worden? Weil sie Verbrecher waren? Weil sie irgendetwas getan haben? Weil sie Gottes heiliges Wort getragen haben. Es ging um das Wort. Man hat diejenigen, die es getragen haben, die hat man verfolgt und getötet. Soll ich mich nicht in diese Spuren einreihen lassen? Doch. Gott hat es so gefügt und dabei wird es bleiben. bis ans Ende. Ich rechne mit keiner Besserung. Im Gegenteil, ich rechne mit einer Verschlimmerung auf der einen Seite, aber mit einer Verbesserung auf der anderen Seite. Gottes Volk wird enger zusammenrücken. Wir werden all die Torheiten, die noch zwischen uns sind und die schnell aufkommen können, um eine Sache irgendwie ein wenig zu verdunkeln oder dass es nicht so geht, wie es gehen sollte. Es kann manchmal nur ein Wort sein, eine Bemerkung. Und schon ist alles betrübt. Gott wird uns helfen. Auch da wachsam zu sein und nur das zu sagen, was zur gegenseitigen Auferbauung dient. Über keinen anderen ein Wort zu verlieren. Und wenn, dann nur Gutes. So, dass Gott segnen kann, dass er eine freie Bahn hat, dass nicht einer etwas gegen den anderen hat, sonst warten wir vergeblich. Er möchte sich offenbaren. Er möchte sein Wort bestätigen und seine Verheißungen einlösen. Aber es ist notwendig, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dass wir ihm glauben und uns in völlige Übereinstimmung mit seinem Worte bringen lassen. Das Schwierigste wird sein, was Bruder Brenim hier direkt am Anfang gesagt hat, direkt auf der zweiten Seite in dieser Predigt. Da sagt er ja, und wir, die wir im Vergleich zur ganzen Welt doch nur eine geringe, kleine Gruppe sind, wir haben uns dieser Segnungen jetzt erfreut und hören diese Geheimnisse über Heirat und Scheidung, Samen der Schlange und so weiter und so weiter. Gott hat nicht nur die sieben Siegel gelöst, Gott hat alle Unklarheiten beseitigt. Er hat das letzte Wort zu jedem Thema gesprochen. Und dabei bleibt es für alle, die an seinem Wort bleiben und in seinem Wort bleiben. Möge uns der Herr wirklich Gnade schenken und helfen, dass wir endlich begreifen, da hat nicht ein Mann seine Meinung kundgetan, sondern da hat der Herr als Richter gesprochen. Und wenn ich das erwähne, ich meine damit nicht jüngstes Gericht, das wisst ihr ganz genau. Ich meine nur, dass er uns nach dem richten wird, was wir aus seinem Munde gehört haben. Und deshalb haben wir uns unter jedes Wort, das er gesprochen hat, zu beugen. Selbst Bruder Brenim sagte, seit der Zeit hat er Dinge geoffenbart bekommen, die er vorher nicht gesehen hat. Wollen wir Gott in allem die Ehre geben, denn dies ist unser Tag. Der Tag, den er dazu bestimmt hat, seinem Volke Gnade zu erweisen. Er hat mit uns geredet und hat uns das Verständnis für das, was er sagte, geöffnet. Und dafür sind wir ihm dankbar. Amen. Lasst uns aufstehen und beten, der Versöhnung und der Vergebung noch auf dem Gnadenstuhl ist. Wir danken dir für die Reinigung durch das Blut des Lammes, für die Erlösung und die Vergebung. Wir danken dir für dein geoffenbartes Wort und wir nehmen darin ein Bad und werden gereinigt und geheiligt von aller geistlichen Befleckung, wie geschrieben steht, in dem Wasserbad des Wortes. Herr, ich danke dir, dass du uns in Gnaden angesehen hast, am Tage des Heils geholfen. Für uns ist es ein herrlicher Tag, nicht ein schrecklicher, ein herrlicher Tag. O treuer Herr, wir beten dich an, wir huldigen dir, wir möchten niederfallen, wie die 24 Ältesten, als du das Buch nahmst, du Lamm Gottes, um die Siegel zu lösen, um aufzuschlagen, zu offenbaren, kundzutun. Herr, es war keine Diskussion mehr, es war nur noch Anbetung. O treuer Gott, lass deine Furcht unter dein Volk zurückkehren. Vor dir, vor deinem Wort, vor deinem Reden, vor deinen Entscheidungen. Herr, wir danken dir, dass wir in den letzten Tagen leben dürfen. Es waren herrliche Tage, besondere Tage in dieser Generation. Tage, die uns unvergessen bleiben. Tage, die du gemacht hast und sie in Erinnerung in deinem Volke behältst, um des Willen, was du getan hast. Welch ein Tag war jener Kreuzigungstag? Welch ein Tag war jener Auferstehungstag? Und als der Tag des Pfingstes herbeikam, welch ein Tag! Halleluja! O treuer Herr, es gab wunderbare Tage während dem Tag des Heils. Treuer Herr, auch in unserer Generation, auch in meinem Leben, gab es Tage, die mir unvergessen bleiben. Ich danke dir dafür und preise deinen heiligen Namen. Treuer Herr, wir bitten dich gemeinsam, schenk uns Gnade, dass wir in deine Ruhe eingehen, damit du dein Werk zum Abschluss bringen kannst. Josua hat nicht in die Ruhe hineinführen können, aber du hast uns in die Ruhe hineingeführt. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Treuer Herr, wir möchten mit dir und deinem Worte völlig eins werden. Das ist mein Wunsch. Ich möchte nicht in einem Punkt daneben liegen, daneben stehen, daneben gehen. Ich möchte mit jedem Wort übereinstimmen. Ich möchte jede Verheißung erfüllt sehen. Treuer Herr, du bist der lebendige Gott. Du könntest dich hier sichtbar offenbaren. Aber du hast dich uns geoffenbart. In deinem Wort, in deinem Geiste. Wir wissen es, Herr. Wir haben es erlebt. Du bist ein persönlicher Gott. Du hast persönlich mit uns geredet. Halleluja. Deinem wunderbaren und heiligen Namen. Herr, wir bitten dich, lass uns nicht mehr zu lange warten. Erhebe dich, um dein Werk zu vollenden, wie in den Tagen Josuas. Herr, wo du die Feinde in die Hände deines Volkes gabst und die Verheißungen wahrgemacht hast im verheißenen Lande, führe uns in das verheißene Land voll und ganz hinein, über den Jordan, über das Sterben, dem eigenen Ich, das begraben werden mit dir, damit wir im verheißenen Lande die Verheißungen erleben können. Ach, getreuer Herr, wie wunderbar bist du. Einen solchen Tag wie damals hat es vorher und dann auch nachher nicht gegeben. Herr, aber einen solchen, noch einen größeren Tag, einen herrlichen Tag, erwarten wir direkt vor deiner Wiederkunft. Herr, einen kurzen Zeitabschnitt, in dem du ein gewaltiges Werk tun wirst. Wenn man es nur berichten würde, so steht's geschrieben, könnten wir es nicht glauben. Aber dann wird es ja nicht mehr berichtet. Dann wird's geschehen. Und wir werden Anteil daran haben. Halleluja. Preis und Ehre deinem Namen. Lass mich der hohen Berufung gerecht werden, Herr. Und deinem Volke die Speise austeilen, das geoffenbarte, wahrhaftige Wort für diese Zeit. Geliebter Herr, wollest du noch viele hinzuführen, wie unser Bruder gesehen hat, o Herr. Mögen wir es sein, die sie einladen, und du es sein, der sie rettet und der zu ihnen spricht und sich ihnen offenbart. Der Saal, der himmlische Saal, wird voll werden. Herr, und wir bitten dich, mögen sich alle Säle füllen, auch unsere Brüder, ob in Brüssel, ob in Liège, ob unserem Bruder Jean Gilson, wo immer auch, o Herr. Alles, alle Häuser, alle Säle, ob in Geislingen, wo immer es sein mag, geliebter Herr. Mögest du noch einmal in diesem Lande und in allen Landen die Herzen deines Volkes füllen mit deiner Kraft, mit deinem Wort, mit deinem Segen. Mögest du Häuser und Säle füllen mit Menschen, die gerettet werden sollen. Herr, dass sie gespeist werden mit Lebensbrot. Oh, wir danken dir und wir beten dich an. Du bist ein lebendiger Gott, ein auferstandener Herr. Du redest und wirkst noch heute Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja! Halleluja! Preis sei Gott! Und alle sagen Halleluja! 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 Dies ist unser Tag! Lasst uns froh sein und Gott die Ehre geben, denn er hat geredet. Wer sollte sich nicht fürchten? Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dem Lamm, das sich hat schlachten lassen und dann die Siegel geöffnet hat. Dank sei dem Herrn, der mit uns redet. Dank sei dem lebendigen Gott, der sich als Lebendiger erweist und Klarheit schenkt. Dank sei dir, o Herr, auch für diesen Tag, für dein Volk und für das, was du tust. Halleluja! Preis, Ruhm und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Es freue sich das Volk Gottes. Halleluja! Ehre sei dem Herrn. Ehre sei Gott in der Höhe. O Herr! Halleluja! 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 Treuer Gott, lass in den Herzen deines Volkes Dankbarkeit hervorkommen. Denn du hast Großes an uns getan. Wir sind die Herde deiner Hand. Wir hören deine Stimme. Halleluja! Die Stimme deines geoffenbarten Wortes. Herr, groß und wunderbar sind deine Werke, du König der Völker. Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Preis sei Gott! Herr, auch dafür danken wir dir, dass wir uns hier an dieser Stätte frei und ungehindert versammeln können. Herr, noch können wir jauchzen, jubeln, preisen, loben und anbieten. Halleluja! Halleluja! Dank sei dir! Dank sei dir! Dank sei dir! O Jesus, treuer Herr, offenbare einem jeden Bruder und jede Schwester, was die Offenbarung deines Wortes für eine Bedeutung für uns in dieser Zeit hat. Ach, mein Herr, sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Vergib unseren Unglauben, unsere Herzenshärtigkeit. Vergib uns, sei gnädig und segne uns. O, wir preisen dich und wir danken dir. Am Tage des Heils hast du uns geholfen. Halleluja. Halleluja. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. O Jesus.